Märtyrer. In der langen Rüde Vaugirard, die so lang ist wie ein Darm, so lang wie die Geduld mancher deutscher Pazifisten mit dem Reichswehrminister, den sie ununterbrochen fragen, wann er denn nun endlich, die Armen, in der Rüde Vaugirard, die so lang ist, dass man stundenlang durch sie hindurchspazieren kann, man tut es aber nicht, weil sie hässlich ist, die lange Straße, die, nach Südwesten laufend, vom Jardin du Luxembourg ausgeht, welcher dort den Senat aufgebaut hat, demgegenüber das altberühmte Restaurant Foyot, das frühere Hôtel de l'Empereur Joseph II, welcher Name aber im Kriege unterdrückt, also so lang ist die Rüde Vaugirard. In der langen Rüde Vaugirard hätten wir die Nummer 70, die birgt ein katholisches Seminar, eine Kapelle. Die Straßenfront läuft ja unverändert fort, man sieht an der dunkelgrauen Steinmauer kaum auf, da ist wohl nichts. Doch, da ist etwas. Ein guter alter Mann, der zunächst von dem Vorrecht aller Concierges Gebrauch macht, nicht da zu sein, kommt über den Hof geschlurcht. Ja, ja, er wird uns das alles zeigen. Er nuckelt mit dem Kopf, scheppert mit den Schlüsseln, und dann lassen wir die wirklich nicht schöne Kapelle da liegen, wohin sie gehört, nämlich links. Er führt uns einen engen Gang zwischen zwei Hausmauern hindurch, und dann steigen wir in die Krypta hinunter. Die Constituante der großen französischen Revolution hatte dem Klerus am 12. Juli 1790 eine neue Verfassung aufgebrummt und sie durch Dekrete des Jahres 1791 und 1792 dahingehend verschärft, dass die Priester, die im Amt bleiben wollten, ein Eid auf die neue Verfassung zu leisten hatten, bei Strafe der Deportation. Man trieb die widerspenstigen Kleriker zusammen, und diejenigen, die den Eid weigerten, wurden in das damalige Karmeliterkloster gesteckt, 70 Rue de Vaugirard. Es war das ein Kloster der reformierten Karmeliter, ein altes Ding mit einer kleinen Kirche, in die man die Gefangenen stopfte. Aus allen Ecken wurden sie zusammengeholt, schließlich kampierten da 160. Dann erleichterte sich ihr Los etwas, sie durften im Klostergarten spazieren gehen. Das war Mitte August 1792. Es ging dem neuen Frankreich nicht gut damals. Die Preußen hatten L'Ennui und eine Stadt namens Verdun eingenommen. In Paris waren alle Leute nervös, die sich mit Politik befassten. Nicht ganz Paris brannte in Aufregung. Auch damals haben die Frauen morgens ihre Milch geholt. Und so pathetisch und opernhaft ist keine Zeit und keine Stadt auf Monate hinaus, wie sich die Geschichtsschreiber und andere Filmregisseure das oft einbilden. Danton hatte eine heftige Rede gegen konterrevolutionäre Umtriebe gehalten. Es stand nicht gut um die Eingesperrten. Der Karmeliterorden war nicht unbeliebt und wurde auch im Allgemeinen in Frieden gelassen. Aber diese hatten starr und stark den Eid auf die neue Verfassung verweigert. Da war ein gewisser Manuel, der revolutionäre Staatsanwalt, der sich angelegentlichst mit dieser Sache befasste. Am 1. September war er soweit, am 2. September waren sie soweit. Der 2. September war ein Sonntag, und die Gefangenen ahnten, was ihnen bevorstand. Man hatte sie in den Garten getrieben, und um 3:30 nachmittags erschien ein Haufe bewaffneter Leute, die anfingen, in die hin- und herlaufenden Gefangenen hineinzuschießen. Als sie bei der Arbeit waren, schon hatten sie den Erzbischof von Arles angeschossen und dann erschlagen, erschien Manuel am Fenster und gebot aufzuhören. Das Morden stoppte ab. Der Revolutionär ließ die Lebenden in ein Zimmer des Refektoriums treten, setzte sich hinter einen Tisch auf dem Gang und rief sie namentlich auf. Sie kamen, zwei und zwei. »Wollen Sie den Eid auf die Verfassung leisten?« »Nein, Sie können gehen.« Sie gingen ins Freie, in den Garten, in den Tod. Rechts und links vor der Tür standen die Soldaten der Revolution und erschossen die Kleriker, insgesamt 114. Als es vorbei war, beerdigte ein beauftragter Unternehmer die Leichen auf zwei Wagen, und weil ihm das zu viel wurde, warf er den Rest in den Klosterbrunnen. Die Krypta hat elektrisches Licht. Der gute alte Mann erklärt, und ein Geistlicher hat sich angeschlossen, er trägt seinen niedrigen Hut in der Hand und hat ein Käppchen darunter auf den weißen Haaren, seine klugen Augen sehen durch die Brille, auch er erklärt, wirft ein Wort ein, eine Ergänzung, ein Datum. Die Kirche hat ihren Märtyrern eine Kapelle errichtet. Die Kirche hat die Gebeine aus dem Brunnen geholt, die Schädel, die Beinknochen, die Hölzer, Teller, Scherben, alles, was man damals hineingeworfen hat, ist sauber aufgebaut in zwei großen Vertiefungen der Kapelle. Der Alte knipst das Licht an. Da liegen zu Hunderten die Knochen, darunter eine Inschrift: Ayant préféré la mort à la violence. Manche Schädel liegen besonders, in zwei Wandschränken, jeder in seinem Kasten. Man sieht die Kugelspuren, die Säbelhiebe. Die Namen sind in Marmor gegraben. Im Nebenraum, unter Glas und Rahmen, ein großes Mauerstück mit einem braunen Widerschein. Das ist von der alten Kapelle, vor der die Exekution vor sich ging. Das Braune ist Blut. Wir steigen wieder hinauf. Da ist der Garten. Er ist ein kleines Stück Friede zwischen Mietshäusern. Damals mochte er 5-mal so groß gewesen sein. Da ist die kleine Treppe mit der Tür, aus der sie herauskam. Ein Holzschild hängt da. Hic ceciderunt. Hier sind sie gefallen. Da ist der Vorraum mit den alten Fliesen, auf denen der Tisch des Richters stand. Hier der Raum, aus dem sie kamen, 2 und 2. Hier die Treppe mit dem Fenster, aus dem Manuel herausrief, sie sollten aufhören. Und oben ist noch ein Zimmer, darin feierten die Revolutionäre ihr Werk. Die Säbel hatten sie an die Wand gelehnt, das Blut rieselte herunter, sorgfältig ist auch dies unter Glas gesetzt. An der Wand eine dünne Bleistiftspur von bestrittener Authentizität. Veuve Beauharnais. Ja, das wäre alles. Im Jahre 1792 hat man sie erschlagen. Ob das hat sein müssen oder nicht? Waren es wirklich Konterrevolutionäre? Waren es harmlose? Im Jahre 1867, also 75 Jahre später, hat die Kirche noch nichts vergessen und ihnen die Krypta gesetzt. Seit 58 Jahren wird sie den Gläubigen, den Indifferenten, den Neugierigen gezeigt. Anschauungsunterricht. Sieh hier die Knochen, die Schädel. Niemand, der nicht aufmerkte. Wenn du willst, kannst du die Inschriften lesen. Niemand, der sie nicht läse. Dieser Baum stand damals schon, er war Zeuge der Vorgänge. Diese Fliesen, jene Tür, Ansichtskarten beim Pförtner. Ganz leise und daher umso eindringlicher spricht hier eine Politik. Sie ist das beste Recht der Kirche. Es sind aber 12 Millionen gefallen, obgleich sie nicht wussten, wofür sie losmarschierten. Zerfetzt, damit sich Herr Generaldirektor Bunkenhausen eine neue Villa bauen konnte. Verstimmelt, weil sich Petroleumindustrien nicht einigen mochten. Blind geschossen, weil der Massenwahnsinn sie fasste. Wohl präpariert von einer Presse, die schlimmer war als ein Geschäft. Ein verkapptes Geschäft. Angefeuert von Blasorchestern und Journalisten, die den Charakter nicht aufbrachten, einmal abseits zu stehen und die Vernunft zu bewahren. Sorgfältig streicht die Kirche Blutspuren auf einer Steinmauer an, sie werden nicht verschwinden. Es kommt nicht auf die historische Wahrheit an. Es kommt auf den Geist an, der nicht vergessen kann und nicht vergessen will. Die 12 Millionen? Hier war die Schlacht bei Verdun. Hier verblutete über 1 Million Menschen. Da sind auch noch einige Gräber. Zu Hause errichteten die dankbaren Kommunen Denkmäler. Auf beiden Seiten dankbar, weil auf beiden Seiten die armen Helden Haus und Herd gegen den Angreifer schützten. Aber was da auch an pratschigen Siegesgöttinnen, Poilu und Feldgrauen, segnenden Vaterländern und markig verreckenden Kriegern ausgemeißelt worden ist, modern, schlicht, klassisch, wilhelminisch, bramsig, kunstgewerblich, an keiner Stelle, die ich bisher zu Gesicht bekommen habe, steht nie wieder, an keiner Stelle, auch nur ein Bedauern für die sittliche Minderwertigkeit der Idee, für die jene starben, an keiner Stelle ein Gelöbnis gegen das Morden, Wir ehren die Toten ohne Politik? Das ist nicht wahr. Ihr ehrt sie mit einer tosenden Reklame für den Kasernenhof-Wahnsinn, mit bengalischer Beleuchtung des armen Luders, das nie gewusst hat, warum es so leiden musste, mit Tamtam für das nächste Mal. Rache, Schwur, Hände erheben sich aus deutschem Marmor, Fackeln lodern, steinerne Handgranaten werden abgezogen. Hic deciderunt. Hätten wir Pazifisten, Märtyrer unserer Sache so aufgebahrt, mit einem so niemals verlöschenden Gedächtnis, mit einer solchen Stärke unnachgiebiger und nie verzeihender Kraft, Grausen aufbewahrend, Mordtaten für die Jahrzehnte stempelt, sinnliche Eindrücke mit der Moral so geschickt vermischend wie die katholische Kirche, die eine ungeheure sittliche Kraft sein könnte, befolgt, folgte sie ihre Evangelien, es sähe anders um unsere Sache aus. Was in der Rue de Vaugirard steht, ist ein Beispiel. Was wissen unsere Kinder vom Krieg? Dass man das Schlachtvieh ehrt in Lesebüchern und Mausoleen, in Bürgermeisterreden und Denkmalseinweihungen. Ihr wollt Pazifisten sein? Ein Bedauern für die Opfer! Einen Fußtritt aber dem Andenken der Generale, Fürsten, Präsidenten, Minister und Journalisten, die das Leben der anderen hingaben für die Ehre der Bilanz des Vaterlands.